Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam in der Stille um den Segen Gottes bitten. Wir haben vorhin schon den Psalm 85 gebetet und Sie haben ihn vor Augen. Ich möchte noch einmal oder möchte den Anfang dieses Psalms uns nochmal vorlesen. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen in deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals all deinen Zorn hast fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns, hilf uns Gott, unser Heiland. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das Volk Israel hat schwere Zeiten durch. Der Psalm nimmt dort andeutungsweise Bezug. Wenn wir also hier hören, dieses Wort, du hast erlöst die Gefangenen Jakobs, dann klingelt es zumindest bei denen, die ein ganzes Stück auch in der Geschichte Israels sich auskennen, sofort. Da waren brutale Zeiten, die Gefangenschaft Israels in Babylon. Das waren Einschnitte im Leben der Gemeinde, Einschnitte auch, wo sich das ganze Gefüge des Judentums geändert hat. Nicht umsonst spricht man ja erst von dieser Zeit vom Judentum. Es waren brutale Zeiten. Aber es wird an der Stelle auch gleich die letzte Ursache deutlich. Und davon haben die Propheten in der Bibel immer wieder und immer wieder geredet. Letztlich hat das Volk Israel geerntet, was sie gesät hatten. Sie haben alles Vertrauen auf fremde Herrscher gesetzt oder je nachdem auf ihr eigenes Geschick. Oder wenn sie es schon auf Gott setzten, dann so in dieser Art und Weise, na Gott wird schon machen, schließlich ist er doch der liebe Gott und unser Gott. Und das musste irgendwann schief gehen. Aber sie haben es auch erlebt. Gottes Gnade war größer. Ja, Gottes Gnade war immer größer und sie ist größer. Und wie hat uns Gott und seine Gemeinde, seine Kirche durch die Jahrhunderte getragen? Ich brauche nicht erst in die Bibel zu schauen und auf das Volk Israel. Ich brauche nur mal einen kurzen Blick in die Kirchengeschichte zu werfen. Schon im zweiten Jahrhundert, also als alles noch ganz frisch war, das Leben, als Jesus auf dieser Erde war, da hat die Kirche schon eine ihrer größten Krisen durchgemacht. Gezeigt hat sich das in der Reformkirche des Marzian. Ich will es mal so sagen, was damals war. Da haben sich die Gemeinden dem Mainstream angepasst. Und was damals der Mainstream war, das war eine Vermischung in der Religionen. Man nahm von jedem bisschen was, es konnte ja nicht schaden. Und man nahm die Geschichten von Jesus nur symbolisch. Ich kann das jetzt nicht so genau erklären, aber das hebelte einfach die Grundlagen des Glaubens aus. Viele waren begeistert und wendeten sich dem zu. Und Gott hat ihnen nicht gesagt, dann bleibt doch mal, sondern hat durchgetragen und die alte katholische Kirche entstand und das, was wir heute als Neues Testament erhaben, das, was für uns Grundlage ist. Oder wir können weitergehen zur Zeit Martin Luthers, da war ja dieser Ablasshandel, alles eine ganz komplizierte Sache, man könnte sagen, so auf einen kleinen kurzen Nenner bringen. Die Heiligen, die hatten mehr gute Taten, als sie eigentlich brauchten. Und das war wie ein Schatz der Kirche, den sie verwaltete und verkaufte. Die Leute dachten, sie kriegen damit ihre Sünden los. Das ist jetzt alles sehr einfach. Aber schon damals hat man dieses komplizierte Konstrukt nicht so richtig verstanden. Und die Leute kauften und meinten, sie wären ihre Sünden los. Und in Rom baute der Papst seinen Petersdom. Wenn wir das so hören, dann stehen uns die Haare zu Berge, wie damals Gott auch in menschliches Denken hineingepresst wurde. Und Gott hat eben nicht gesagt, wenn ihr solchen Unsinn macht, dann bleibt doch, wo der Pfeffer wächst. Nein, da kam ein Luther, ein Calvin, Wycliffe, Jan Hus. Gott war gnädig. Gott ging wieder weiter mit seiner Kirche und er hat sich wieder erbarmt. Herr, der du vormals gnädig gewesen bist, deinem Lande. Dann kam die Aufklärung, wo man eben nicht über den guten Hirten predigte, sondern über die Nützlichkeit der Schafzucht. Und da entstand der Pietismus, später dann die Gemeinschaftsbewegung. Und wir können immer noch weitergehen, können weitergehen in die jüngste Vergangenheit. Ich las vor kurzem ein Zitat aus einer Kirchenzeitung, ich betone aus einer Kirchenzeitung von 1944. Ich zitiere mal kurz: Hitler ist wahrhaft Führer von Gottes Gnaden. Sein Auftrag ist unmittelbar von Gott. Uns schüttelt's, wenn wir das jetzt hören. Mir verschlug es die Sprache, als ich so ein Zitat plötzlich vor Augen hatte. Und doch hat Gott einen Dietrich Bonhoeffer geschenkt. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dietrich Bonhoeffer hat unsere Kirche sehr geprägt. Wenn ich in die Geschichte schaue, es ist immer wieder Gnade. Es ist immer wieder geschenkt, dass Gott weitergegangen ist mit seiner Kirche. Immer wieder geschenkt, dass er gnädig war und dass er einen neuen Anfang geschenkt hat. Er hat nie gesagt, dann macht er euren Dreck alleine. Nein, er hat seine Gemeinde neu zu sich gerufen. Und das lesen wir auch in Psalm 85. Das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, diese Gnade, diesen Neuanfang, das führt uns zu Buße, zur Umkehr und das führt uns zum Gebet. Und an vielen Stellen sehe ich heute auch der Kirche dem allgemeinen Trend nachlaufen. An so vielen Stellen, da wird umgedeutet, was in der Bibel steht, der Sühnetod von Jesus. Oder man könnte nicht mehr über das Gericht Gottes am Ende der Welt reden. Und da sehe ich, wie auch innerhalb der Kirche wir unsere Kirche schlecht machen. Und die Kirche schuld ist an was weiß ich und was allem. Und wir erleben es, eine kraftlose Kirche und oft eine mutlose Kirche. Und ich denke, da können wir beten, weil Gott in der Vergangenheit und nie und über die Jahrhunderte hinweg seine Gemeinde, sein Volk nicht verlassen hat. Deshalb können wir Mut schöpfen und bieten. Vers 5. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Lass ab, Herr, ja, von dem, was wir eigentlich verdient haben, von dem, wo du entsetzt daneben stehst, neben deiner Kirche. Willst du denn ewiglich über uns zornen und deinen Zorn walten lassen für und für? Muss ich an vielen Stellen auch Gott ärgerlich sein, ja zornig sein, wenn wir sein Wort verachten? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Ja, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Ich muss ja gestehen, dass ich mich vor dieser Predigt noch nie mit diesem Psalm 85 so intensiv beschäftigt habe. Aber ich gestehe, er hat mich zum ermutigt. Er hat mir richtigen neuen Mut gegeben, zu beten und einzutreten für unser Land, für unsere Kirche, für unsere Gemeinde. Einfach dieses, ja, du hast früher so viel getan und du bist weitergegangen mit deiner Gemeinde. Und deshalb kann ich dich, Gott, bitten, kann dich bitten, dass du uns nicht fallen lässt. Deshalb darf ich Hoffnung haben bei allem, was ich um uns herum erlebe. Hoffnung haben für unsere Kirche, unsere Gemeinde. Und wir werden es nachher in den Abkündigungen hören, dass heute Abend in der alten Pfarre sich der kleine Gebetskreis trifft. Und ich würde mir wünschen, dass ich noch andere auch einladen lassen, einfach einzutreten für unsere Gemeinde, für Menschen ganz konkret und auch für unsere Kirche. Dass wir diesen Mut, den uns das Wort Gottes immer wieder gibt, alle Hoffnung auf Gott zu setzen, dass wir diesen Mut zu einem Gebet formen. Aber dieser Psalm ist eben noch nicht zu Ende. Und er geht über in eine tiefe Sehnsucht. Ich lese mal ein Stück weiter. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. Ja, und das ist eben manchmal das Problem, dass wir Mut haben, ja, aber dass dann wieder das tägliche Erleben lauter spricht. Dass wir auf der einen Seite all das wissen, dass wir da unsere Erfahrungen haben, auch aus unserem eigenen Leben. Aber manchmal ist die Ermutigung schnell wieder weg. Schneller weg, als uns lieb ist. Könnte ich doch hören, was der Herr redet. Könnte ich doch hören, wirklich in meinen Alltag hinein, was er sagt. Und dann eben wieder diese Zusage, doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. Spüren Sie, wie dieser Psalm uns einen Weg mitnimmt, mit uns einen Weg geht. Wie uns einen Weg, wie wir ihn immer gehen. Das sind unsere Glaubenserfahrungen, unsere ganz persönlichen und die unserer Gemeinden, die anderen. Und diese Glaubenserfahrungen, da darf Vertrauen wachsen. Wenn wir aus unseren Erfahrungen auch schöpfen, dann werden wir auch neuen Mut haben, neues Vertrauen in unseren Gott. Unsere Erfahrungen, sie machen Mut zu neuer Hoffnung, zu neuem Gebet. Aber manchmal geht eben das Gebet scheinbar ins Leere. Das ist eben auch unsere Erfahrung. Und im Moment leben wir ja auch in einer ziemlich depressiven Atmosphäre in unserem Land und in unserer Kirche. Und da finden wir uns manchmal so in einer Spannung wieder. In einer Spannung zwischen der Glaubensgewissheit auf der einen Seite und dem täglichen eigenen Erleben auf der anderen Seite. Und das führt eben zu dieser Bitte im Psalm 85. Herr, zeige mir es doch. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. Herr, zeige es mir doch wieder neu. Ermutige mich doch wieder neu. Herr, lass mich neu hören. Und weil das so ist, da hat Jesus sogar früher die Propheten, die ja teilweise seitenweise Unheil angekündigt haben, auch immer wieder unseren Blick geweitet, über das Erleben hinaus in das, was Gottes Plan ist, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Lass uns hören, könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, geredet hat. Immer wieder in seinem Wort und in der Gemeinde, im Gemeindeleben, immer wieder die Ermutigung, unser Blick geweitet hin zu Gottes Plan. Und wenn wir das lesen, dann spüren wir vielleicht, Gott gibt uns tiefe Hoffnung ins Herz. Und zwar entgegen unseren täglichen Erlebens wird er handeln. Güte und Treue werden einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Gerechtigkeit wird vom Himmel her schauen und Frucht wird in unserem Land sein, Frucht der Güte und Liebe Gottes. Nein, das ist noch nicht da. Und das hier im Psalm ist vieles bloß angedeutet. Aber Gott hat dieses Wissen in unser Herz gepflanzt. Er wird diese Erde nicht so lassen. Er hat Gutes im Sinn. Er wird diese Erde erneuern. Er wird sie nicht aufgeben und fallen lassen. Nein, er hat versprochen, sein Friedensreich zu errichten. Und mit dieser Hoffnung im Herz dürfen wir leben und dürfen wir beten. Hier wird es beginnen. Ja, manchmal sehen wir etwas. Manchmal werden wir ermutigt. Manchmal sehen wir aber auch weniger. Und manchmal haben wir den Eindruck, Gott ist weit, weit weg. Aber die Gewissheit hat er in unser Herz gelegt. Sein Reich wird kommen, unter Garantie. Auf jeden Fall, er wird diese Erde nicht sich selbst überlassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich sagte vorhin schon, dass wir ja unsere Lieder im Moment nicht singen können. Paul Gerhardt hat zu diesem Psalm 85 ein Lied gedichtet, was auch als nächstes Lied angegeben ist, die Nummer 283. Und ich höre, lade Sie ein, dass Sie mitlesen. Und zwar wollen wir es so halten, dass die Dorothea einen Vers spielt und wir ihn lesen. Und dass ich dann den zweiten Vers vorlese, dann wird die Dorothea wieder einen spielen und so weiter. Schlagen Sie also bitte dieses Lied auf und lassen Sie es uns miteinander lesen und hören.